Hallo und herzlich willkommen hier zu unserer letzten Folge in diesem Jahr und zu unserer letzten Folge im Schwerpunkt Startup. Nächstes Jahr wird es ein bisschen anders wieder sein. Ich will noch nicht zu viel spoilern. Vielleicht sage ich dann noch am Ende dieser Folge was, aber wir werden die Themenwelt rund ums Ausgründen vorerst verlassen. Das heißt, wir beschäftigen uns heute noch mal ein letztes Mal mit Leonies Startup aus der Schweiz und erfahren, was ihr so in Zukunft vorhabt, was Träume sind, was vielleicht aber auch immer noch Herausforderungen sind. Letztes Mal haben wir natürlich schon ganz viel zum Produkt selbst gehört, zu euch als Unternehmen. Vielleicht schauen wir uns heute mal an, wie das Ausgründen in der Schweiz so funktioniert. Du hast natürlich schon erwähnt, dass ihr durchaus gute Förderungsmöglichkeiten hattet am Anfang. Aber vielleicht stellen wir auch im Laufe der Folge fest, dass da schon auch Unterschiede sind zum Gründen in Deutschland. Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir uns heute nochmal die Zeit dafür nehmen. Ich mochte dieses Jahr und diese Schwerpunktreihe total gerne, weil es, und das betone ich jetzt auch das allerletzte Mal in dem Jahr, aber es ist einfach für mich so gewesen, jede Folge hatte eine Überraschung parat. Es war nicht so, dass ich hier mit dem einen Fahrplan sozusagen den einen großen Fragenkatalog in jede Folge gehen konnte, sondern es war wirklich immer vonnöten, das anzupassen auf die Leute, auf die Erfahrung und auf das Unternehmen an sich und auf das medizintechnische Produkt. Also das fand ich sehr, sehr besonders und bin auch heute nochmal gespannt, was du uns erzählst, welche Unterschiede es auch macht, eben ein Produkt entwickelt zu haben, was, wie wir aus der ersten Folge mitgenommen haben, natürlich auch bei euch in der Schweiz ein Pilot fährt, aber eben auch auf einem ganz anderen Kontinent, wie man da eventuell auch marketingtechnisch rangeht, was man irgendwie mit berücksichtigen muss. Oder vielleicht sagst du mir auch, du, das macht überhaupt gar keinen Unterschied. Ich kann das Produkt in jedem Land einfach pitchen und es wird angenommen. Mal schauen. Leonie, vielleicht magst du zum Anfang nochmal ganz, ganz kurz was zu dir sagen und überhaupt zu dem Produkt, über was wir uns heute unterhalten wollen. 14 Tage sind immer eine lange Zeit. Dann holen wir einfach nochmal alle unsere ZuhörerInnen ab.
Ja, sehr gerne. Hallo auch von meiner Seite. Freue mich sehr, dass ich nochmal hier sein kann. Genau, Leonie, ich bin Co-Founderin aus der Schweiz und das habe ich vielleicht auch in der ersten Folge gar nicht so richtig gesagt. Unser Schweizer Startup heißt Ableap und wir entwickeln medizinisches Training mit Hilfe von AI, das eben ja wirklich hands-on ist, praktisch und wirklich kontinuierlich Training im medizinischen Bereich ermöglichen soll und das eben weltweit.
Jetzt haben wir aus der ersten Folge eine Frage mitgenommen. Ich hatte sie am Ende schon so ein bisschen angeteasert. Wir haben das hier relativ häufig auch gehabt, dass AI einfach, das ist gefühlt präsent. Also nahezu jedes medizintechnische Produkt, was wir in diesem Jahr aus den Unternehmen kennengelernt haben, ist in irgendeiner Form AI unterstützt. Und so grundsätzlich war der Tonus, wenn ich mal nachgefragt habe, ja, natürlich. Es gibt Leute, selbst aus dem medizinischen Bereich, die dem vielleicht noch nicht so super ultra aufgeschlossen sind, aber eigentlich haben alle irgendwo verstanden, hier in Deutschland, da ist ein demografischer Wandel, hier wird es auf kurz oder lang zu einem Fachkräftemangel noch deutlich mehr kommen und wir sind einfach darauf angewiesen, dass es unterstützende Tools gibt und genau das ist, glaube ich, so das Keyword, unterstützend und nicht ersetzend. Du hast es in der letzten Folge auch schon gesagt. Ich habe mich trotzdem irgendwann gefragt, wie sind denn eure Erfahrungen, sowohl in der Schweiz als auch eben dann in eurem Anwendungsbereich jetzt in Afrika? Ist es so, dass ihr hinkommt und das selbstverständlich ist oder sind Leute da dem skeptisch gegenüber, sehen da irgendwie eine Gefahr? Was erlebt ihr da genau?
Genau, also in den Ländern, in denen wir aktiv sind, haben wir eigentlich nur positive Reaktionen bekommen. Das heißt, alle möchten auch teilhaben an dem Ganzen. Meistens wird Afrika auch so ein bisschen ausgelassen, was AI angeht, was Produkte angeht, die eben voll dabei sind, die super neu sind. Und die Menschen möchten einfach Teil davon sein und sie nutzen es auch schon. Und ich habe das Gefühl, diese, was in Deutschland so ein bisschen, ja, mal gucken, Technik und Hilfe, das gibt es eigentlich gar nicht. Alle Leute sind mega happy und freuen sich darüber, dass es eben diese unterstützenden Tools gibt. Und wir hatten eben auch gedacht, dass wir uns viel mehr noch erklären müssen, was genau machen wir da mit AI, was soll das eigentlich? Aber im Endeffekt waren die Fragen dann in der Schweiz vielleicht mehr als beispielsweise in Südafrika, wo alle wirklich extrem positiv dem entgegensehen. Und das macht auch irgendwie Spaß. Trotzdem versuchen wir natürlich auch eine Lösung zu entwickeln oder entwickeln eine Lösung, die hohen Standards entspricht, weil wir auch sehen, natürlich, man muss auch mit AI vorsichtig umgehen, aber es gibt so viele Möglichkeiten, damit zu arbeiten, so einfach ja, als Tool genutzt zu werden.
Ja, wie ist das? Habt ihr schon mal drüber nachgedacht? Wir kommen jetzt schon so ein bisschen zur Vision, aber ich habe mich gerade gefragt, vielleicht ist es da so und irgendwo anders dann nicht. Wollt ihr euren potenziell zukünftigen Markt noch weiter öffnen oder sagt ihr mit den Ländern, die jetzt in Afrika daran teilnehmen, sind wir erstmal die nächsten 3 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre total zufrieden und glücklich oder vielleicht ist es ja auch, wie du es letzte Folge meintest, da meintest du ja, ein Startup muss sich auch irgendwo natürlich erstmal fokussieren. Sagst du jetzt in der Anfangsphase undenkbar, erstmal diesen Markt erschließen, diesen Markt wirklich gut und zufriedenstellend für alle koordiniert haben und dann schauen wir mal weiter? Oder sagt ihr, es gibt eigentlich Bereiche oder Länder, da kann man relativ ähnlich rangehen und deshalb würde es sich anbieten, das jetzt eigentlich nach und nach anzubahnen?
Ich glaube, gerade wenn man in den Anfängen steckt von einem Produkt, macht es immer Sinn, sich zu fokussieren. Das heißt, für uns ist Südafrika eben gerade ein extrem guter Markt, weil dort die Infrastruktur für Training einfach schon auch gegeben ist. Das heißt, Leute haben alternative Lösungen. Gleichzeitig sind sie nicht überflutet mit digitalen Lösungen, wie jetzt beispielsweise in der Schweiz oder in Deutschland, wo die Krankenhäuser immer wieder was angeboten bekommen. Jetzt nicht im Trainingsbereich, aber so grundsätzlich. Das heißt, Südafrika ist wirklich, also im klassischen Startup-Jargon würde man sagen, Product-Market-Fit, den wir erreichen wollen. Das heißt, wir wollen da wirklich von Usern zu Customern kommen im nächsten Jahr. Aber danach, wie es dann weitergeht, das hängt, glaube ich, von vielen unterschiedlichen Faktoren ab. Was wir allerdings sehen, ist, dass unser Tool eben in den unterschiedlichsten Settings genutzt werden kann. Also Piloten in Kenia, wie gesagt, ich war in Sambia und grundsätzlich ist es eben so, dass auch in der Schweiz Training genutzt werden kann. Und ich glaube, wo man dann als Startup weitergeht, natürlich, man hat immer seinen Plan und den haben wir auch, aber das sind dann eben doch noch viele Faktoren, die da ein bisschen mit reinspielen, also die man sich entwickeln kann. Und das klassische Startup möchte eben eigentlich diese Kurve erreichen, wo man dann in exponentiellen Wachstum kommt langfristig. Und da müssen natürlich größere Märkte wie zum Beispiel Indien beispielsweise vielleicht erschlossen werden. Genau.
Ja. Wie macht ihr das eigentlich mit der Sprachbarriere? Ist das momentan so, dass ihr sagt, es ist alles auf Englisch angeboten oder sagt ihr, AI ist eigentlich auch da schon so gut und so verlässlich? Ich kenne das nur von uns wiederum, wenn wir quasi irgendwelche Filme untertiteln, dann ist es schon noch so, dass man da durchaus 2, 3, 4 Mal drüber lesen sollte. Wie geht ihr da vor? Wie wird das angeboten? Ich gehe mal davon aus, dass ihr das nicht nur in Englisch anbieten werdet.
Also jetzt aktuell ist es klar Englisch, weil alle Länder, in denen wir aktiv sind, also Südafrika, Kenia, alle englischsprachig auch zumindest. Langfristig wäre es natürlich cool, wenn man lokale Dialekte mit einbinden kann. Da gibt es auch viele andere Startups, die daran arbeiten, eben Large Language Models zu trainieren, die eben für lokale Dialekte funktionieren. Aber das ist sicherlich was, was man in der Zukunft macht. Die anderen Sprachen, Deutsch, Französisch, Spanisch, die auch weltweit natürlich einfach gesprochen werden, sind die nächsten Schritte. Aber aktuell eben vor allem Englisch. Wir erreichen damit auch schon genug Leute, aktuell zumindest.
Ja, ich dachte mir irgendwann, Mensch, vielleicht ist das quasi das neue Konzept generell in der medizinischen Anwendung eben zu üben, zu lernen. Und dachte mir, habt ihr schon drüber nachgedacht oder würde es sich auch anbieten, schon in der Ausbildung selbst anzufangen, also studienbegleitend? Ich weiß, ich habe eine befreundete Juristin, die hat irgendwann mit all ihren ganzen Unterlagen Trainingskonzepte erschlossen und die ganz groß zur Verfügung gestellt auf Datenbanken und was weiß ich und sich auch mit den Leuten getroffen. Und das war alles wirklich dann physisch und irgendwo auf eine klassische Lehre angelegt, aber das hatte so einen Effekt und es ist so eingeschlagen. Alle waren so dankbar, dass sich da eine Person gedacht hat, eigentlich müssen wir doch zusammen und das miteinander teilen und voneinander profitieren von unseren Lernstrukturen und dem, was wir so mitnehmen. Deshalb dachte ich mir in der letzten Folge, vielleicht ist das ja nicht nur in dem Fall cool, dass man sagt, ich frische mein Wissen wieder auf oder ich halte das Ganze aktuell auf einem Standard, sondern ich nehme das schon eigentlich ganz früh am Anfang mit. Die Leute bekommen das als App mit im ersten Semester, so nach dem Motto, oder wenn es dann quasi wichtig für die Anwendung ist. Und ich lerne damit auch schon.
Total. Das ist sicherlich was wir als zweiten Schritt beispielsweise dann uns anschauen wollen. Also wir haben auch schon Kontakt zu Universitäten, wo wirklich Studierende trainieren können. Und Simulationstraining ist gerade im Kommen im Curriculum. Das heißt eigentlich, es wird gerade passen, weil Leute sich daran gewöhnen, eben praktisches Training zu machen. Also früher war das Medizinstudium leider immer sehr theoretisch, was eigentlich gar nicht zu dem Beruf passt, meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe es nicht gemacht, ich habe ja nicht Medizin studiert, aber trotzdem ist es extrem wichtig, da irgendwie ein bisschen auch praktisch Dinge umzusetzen. Und im Endeffekt können dann Studis von der Prüfung, die auch eben praktisch eventuell ist, sich gegenseitig trainieren mit unserem Tool. Das ist schon langfristig auf jeden Fall geplant. Das macht komplett Sinn.
Mhm. Du hast jetzt die ganze Zeit ja immer von einem Pilotprojekt gesprochen. Vielleicht für all unsere jungen ZuhörerInnen, die wahrscheinlich noch im Studium sind oder eben in der Promotion und nicht die SuperspezialistInnen im Bereich Ausgründung. Was bedeutet das? Ihr seid gegründet, da vielleicht nochmal die Wiederholung. Ihr habt ein Produkt, das befindet sich in der Anwendung, aber es ist ein Pilot. Wie geht's danach weiter?
Genau, so ein Pilot ist im Endeffekt dazu da, um extrem viel über dein Produkt zu lernen. Also es geht eigentlich nur um Lernen, um Feedback. Also man muss auch verkraften können, wenn jemand einem sagt, das mag ich aber nicht so in deinem Produkt, auch wenn du dir das technisch super toll überlegt hast. Und eigentlich, um dann möglichst schnell dahin zu kommen, dass Leute sagen, ja, das ist es wert, dass ich dafür dann auch Geld ausgeben möchte. Das ist immer so diese Übergangsphase, die wahrscheinlich für die meisten Startups auch extrem schwierig ist. Von Piloten eben in wirklich Customers zu kommen. Und in den Piloten ist es so, dass man halt die Nutzer eigentlich sehr eng betreut. Das heißt, man hat wirklich regelmäßig Kontakt, man fährt hin, man observiert eigentlich, also in unserem Fall sind es ja dann Trainings, das heißt, man steht daneben, man schaut sich an, wie benutzen die jetzt eigentlich die App, klicken die genau dahin, wo wir dachten, dass sie hinklicken, oder machen sie eigentlich was ganz anderes, benutzen sie die ganz anders, schauen sie sich das nur an oder benutzen sie es so, wie wir uns das eben vorgestellt haben. Und das ist genau die Idee von diesen Piloten, und dadurch, dass man sie eben auch in unterschiedlichen Setups hat, kann man dann eben auch unterschiedliche wirklich Settings testen. Funktioniert das in einem sehr fernab gelegenen Krankenhaus in Südafrika oder funktioniert das hier im größten Unispital in der Schweiz? Und wir haben eben gesehen, dass es eigentlich in beiden Richtungen ganz gut funktioniert.
Jetzt, wo du das sagst mit der App-Ausgestaltung, habe ich mich an eine Folge erinnert im Laufe des Jahres. Da ging es um tatsächlich auch eine App, eine Form von digitaler Uhr für Menschen, primär Kinder mit Autismus. Und das war total spannend, weil sie wirklich gesagt haben, so wie wir vielleicht von unserem Naturell her das nutzen würden, so nutzen die das aber gar nicht. Und man muss sich erstmal den Blick aneignen, wie die überhaupt dann da so einen, das digital nutzen würden. Und ich dachte jetzt gerade, ich habe mich dabei erwischt, wie ich die ganze Zeit gedacht habe, so würde ich es mir vorstellen. Kann man so überhaupt da dran gehen? Oder musstet ihr auch erstmal schauen, wie ist überhaupt das Nutzungsverhalten mit digitalen Tools vor Ort? Und was müssen wir vielleicht anders machen? Wo sind Unterschiede? Oder kann man da dann sagen, naja, wer hier ein Handy nutzt, der nutzt dort das Handy recht ähnlich?
Ich glaube ja, die Unterschiede, wie ein Smartphone genutzt wird, ist nicht so groß. Also es ist auch so, dass echt viele gerade im medizinischen Bereich ein Smartphone haben. Ich glaube, der Unterschied oder worauf man eben achten muss, ist, dass man versteht, wie Trainings wirklich ablaufen. Und das ist das, was das Chaos oder auch nicht Chaos, aber das, was in einem professionellen Trainer im Kopf vor sich geht. Das ist das, was man irgendwie in eine App, in ein kleines Format reinquetschen muss, ganz salopp gesagt. Und das ist auch das, was am Anfang extrem schwierig war. Man hat sich unterhalten und man hat sich eigentlich nicht verstanden. Und ich glaube, das ist sowieso immer diese interdisziplinäre Kommunikation, die teilweise am Anfang extrem holprig ist. Dann groovt man sich ein und dann geht das auch ganz gut. Und im Prinzip dieses ganze chaotische Wissen, was in Trainern, worauf achten sie, was ist eigentlich wichtig, was müsste jemand als Anleitung bekommen, der jetzt vielleicht nicht so erfahren ist und so weiter und so fort. Und dass man das wirklich versteht, um das dann aber auch so umzusetzen, dass jemand das ja irgendwie schnell lesen kann und da einen gewissen Fluss drin hat. Also wirklich diese ganze Usability, ich glaube, das macht dann noch mal viel aus. Da ist man nie am Ende, glaube ich. Also ich habe das Gefühl, da kann man immer weitermachen, um sich zu verbessern. Das ist sowieso das Startup-Life, dass man immer denkt, ah, jetzt hier noch und da noch. Aber ja, man muss irgendwie einen Fahrplan gehen und den mal ein bisschen durchziehen, damit man dann auch Tests machen kann im Endeffekt.
Ja, ich glaube, das ist dann am Ende so eine Produktweiterentwicklung, die alleine aus einem wirtschaftlichen Gedanken heraus nie stocken darf, aber eben in eurem Fall auch aus dem Anwendungsbereich natürlich auch irgendwie dann immer mit der Zeit weitergehen muss. Jetzt haben wir irgendwie über Visionen gesprochen, die ich mir für euch vorstelle, aber vielleicht sind ganz andere Dinge momentan auch einfach viel, viel wichtiger. Was sind denn so eure Zukunftswünsche? Was steht vielleicht auch einfach gerade an? Was hat somit die höchste Priorität an dem Punkt, wo ihr als Unternehmen gerade steht?
Also wie immer ist es so, dass es immer um Investment geht. Also es geht darum, wirklich Leute zu finden, die daran glauben, dass was man macht, ja, irgendwann erfolgreich wird. Das heißt, da sind wir komplett gerade im Fundraising, wie man so schön sagt, um eben ja möglichst das Produkt dann auch zu den Usern zu bringen. Und gleichzeitig das Produkt fertigstellen, um dann das Feedback oder das ja einzusammeln, sodass man dann auch zu Verkaufszahlen kommt im Endeffekt. Das ist so das. Und zukunftstechnisch stellen wir uns schon vor, dass wir einfach medizinisches Training revolutionieren wollen. Wir wollen, dass es anders läuft, als es bisher ist. Wir wollen, dass es nicht so langweilig ist vielleicht und dass es viel praktischer wird. Und ich meine, jeder kennt das vielleicht, wenn er nochmal ein Webinar, ein Video zu irgendeinem Thema geguckt hat. Nach 10 Minuten schaltet man dann doch vielleicht ein bisschen ab. Gut wird es dann oder besser wird es, wenn man dann vielleicht noch 5 Fragen am Ende beantworten muss über das Video. Dann passt man vielleicht doch mal ein bisschen mehr auf. Aber das ist dann auch so, ja, nicht so richtig. Und wenn man sich jetzt vorstellt, in einer Notfallsituation, habe ich jetzt aber schon mal gemerkt, wie das ist, wenn ich diesen Trolley von A nach B schieben muss, weil der irgendwie 5 Kilo wiegt und ich bin eine sehr zierliche Person und das fällt mir schwer oder ich muss vorher die Bremsen lösen, dann merkt man eben den richtigen Effekt davon, dass man hat ein ganz anderes Aha-Erlebnis, wenn man Sachen mit mehreren Sinnen irgendwie aufnimmt, also zumindest geht mir das so beim Lernen und dementsprechend ist das was, wo wir denken, das sollte eben einfach anders sein im medizinischen Training, also oder in der Ausbildung generell.
Ja, du hast jetzt Finanzierung besprochen oder angesprochen und wir haben uns in allen letzten Folgen sehr auch damit beschäftigt, wie Ausgründen überhaupt funktioniert, was dazu gehört, was es für Strukturen gibt und was es auch einfach zu beachten gibt. Jetzt haben wir natürlich die meisten unserer ZuhörerInnen, die sind hier in Deutschland. Deshalb ist für sie sowas wie Exist oder andere Gründungsförderung sind natürlich irgendwo erstmal jetzt, würde ich sagen, greifbarer, nachvollziehbarer. Aber in der Schweiz habt ihr natürlich auch solche Strukturen. Ich wiederhole da nur ganz kurz für alle die, die jetzt heute reingeschaltet haben und Leonie und mich in der letzten Folge noch nicht gehört haben. Leonie hat quasi aus ihrer Postdoc-Stelle heraus den Entschluss getroffen, eben ein Unternehmen zu gründen und hatte damals aber Unterstützung und Förderung. Und ihr seid offensichtlich jetzt eben an dem Punkt, wo ihr wieder schaut, dass ihr Investitionen generieren könnt. Wie lief das damals ab? Was sind vielleicht Tipps und Tricks, wo du sagst, selbst länderübergreifend, das kann ich jungen GründerInnen oder auch älteren GründerInnen, Gründerinnen generell einfach an die Hand geben, das hat sich bei uns bewährt, das hat gut funktioniert.
Also ich glaube, diese ganze Förderung, die erstmal auf so eine, ja, sowas Translation von Forschung in die Praxis gezielt. Das ist sicherlich immer ein super guter Startpunkt, um wirklich die Fühler auszustrecken, zu schauen, hey, wie kommt unser Produkt an, was geht? Und genauso hatten wir das auch. Also hier gibt es auch InnoSwiss, ist ähnlich, glaube ich, zum BMBF, wenn ich mich richtig erinnere, in Deutschland. Und da gibt es eben Förderinstrumente, die einem eben helfen sollen, auch so dann eine Ausgründung zu schaffen. Ich glaube, was, ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber was hier extrem hilfreich ist von InnoSwiss, ist Coaching. Und zwar gibt es im Prinzip initiales Coaching und Core-Coaching, wo wir auch Teil von sind, wo man dann mit erfahrenen Menschen im Startup-Bereich oder im regulatorischen Bereich oder wie auch immer eben Coaching-Sessions haben kann. Und wir haben jetzt im Prinzip eine erfolgreiche Startup-Business-Frau, die uns regelmäßig coacht. Und das klingt zwar immer so, als wäre das eine Motivationsrede, die hält, aber sie hilft wirklich extremst, um diese ganzen Prozesse zu verstehen. Ich meine, schon alleine, man fängt an, man muss irgendwie erstmal ein Unternehmen gründen. Wo fängt man eben an? Das sind ja so Fragen, die man noch nie, wenn man noch nicht gegründet hat, da weiß man ja eigentlich gar nichts darüber. Wie funktioniert das dann mit den Runden, dass man eben auch Finanzierung erreicht und so weiter. Und das hilft schon sehr, sich da mit Leuten auseinanderzusetzen, die da Ahnung haben. Und selbst wenn es jetzt nicht so ein Instrument in Deutschland vielleicht gibt, kann ich immer nur raten, dass man mit Leuten spricht, die eben schon mal das gemacht haben. Also ich glaube, das ist auch sehr wertvoll hier zumindest, dass diese ganze Startup-Szene relativ klein natürlich irgendwo ist, weil die Schweiz ist klein, aber dass man sich auch sehr viel austauscht. Das heißt, man kann immer ein anderes Startup, was vielleicht in einem ganz anderen Bereich ist, aber irgendwie schon mal ein ähnliches Problem hatte, fragen, hey, wie habt ihr das denn gemacht? Und gleichzeitig würde man sich auch immer mit jemandem auf einen Kaffee treffen und sagen, ich kann dir gerne helfen und dir ein paar Kontakte zu XYZ herstellen, um dein Problem zu lösen. Ich glaube, das kommt aus dem akademischen Umfeld manchmal ein bisschen kurz, dass man sich nicht so herausstellt und auch mal nach Kritik oder nach Hilfe fragt eigentlich im Endeffekt, weil man muss ja alles immer selber lösen. Wenn man seinen Doktor macht, muss man alles immer selber lösen. Man steht alleine da und versucht, die Dinge zu lösen. So mehr oder weniger natürlich nicht nur, aber zumindest kenne ich das so, dass man doch sehr alleine auch verantwortlich ist. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied, dass man sich als Startup wirklich einfach die Hilfe sucht, die man braucht. Und ich glaube, da gibt es immer viele Programme, kleine Competitions, wo man kleine Preise gewinnen kann, wo man sich dann wieder ein bisschen auch der Öffentlichkeit zeigt und dann testet man eben, kommt es gut an oder kommt es nicht gut an. Und damit kriegt man auch immer wieder ein neues Feedback um seinen Case, um seine ganze, ach, wie man überhaupt den Case erzählt, um das eigentlich zu iterieren und zu verbessern. Weil ja, ich glaube, Feedback hilft einfach enorm dann in dem Fall.
Ja, total. Ist vielleicht auch noch so eine Feedback-Kultursache. Vielleicht ist die in der Schweiz auch irgendwo eine andere. Ich weiß, dass das immer wieder ein Thema ist. Wie wird überhaupt Feedback gegeben? Gerade auch in einem wissenschaftlichen Kontext natürlich, wo man einfach auch immer einen Publikationsdruck hat. Wo natürlich, also ich sage mal Forschung und in Anführungsstrichen Scheitern, so wie es genannt wird, das gibt es eigentlich nicht, weil zur Forschung gehört es nun mal dazu, dass Sachen nicht funktionieren. Das sind nämlich die neuen Fragestellungen, die dann zu klären sind. Und so wird es immer irgendwas geben, was man eben neu lösen kann. Aber da steht schon viel Resistenz, finde ich, dahinter, dass die Leute einfach da sich auch drauf einlassen, sich da drauf einstellen. Es gibt natürlich je nach Forschungsbereich auch Forschungsgruppen und die tauschen sich miteinander aus und die motivieren sich natürlich auch gegenseitig. Aber am Ende hat man befristete Stellen, befristete Promotionen eben, in denen es gilt, ein Problem gelöst zu haben und etwas vorzeigen zu können. Das stimmt schon. Und ich finde es irgendwie ganz schön, dass du das auch so sagst, weil beim Startup, also wenn ich jetzt was gründe, es kann eigentlich gar nicht möglich sein, dass ich Expertin oder Experte in all diesen Bereichen bin, die da auf mich zukommen. Also weil es ist ja mein Produkt selbst. Und wenn ich Expertin in meinem eigenen Produkt bin, dann ist das ja eigentlich, das so sollte es sein, das ist das Allerbeste. Vielleicht habe ich dann noch irgendwie mal buchhalterisch oder also betriebswirtschaftlich oder juristisch irgendwie mal noch was mitgenommen im Studium oder wie auch immer und habe da zumindest so ein Grund-Know-how. Aber das auf längere Sicht kann man eigentlich auch gar nicht leisten, wenn man sich ja als Gründungsperson schon auf das Produkt an sich eben fokussiert. Und dann ist es irgendwie, ist man die Person, die am Schreibtisch sitzt, ist man die Person, die eben rausgeht und alles präsentiert. Und es sind so viele Kapazitäten, die es erfordert, überhaupt das, was man hat, in die Gesellschaft zu tragen. Und gleichzeitig muss aber die Entwicklung und die Attestung und was du alles, was wir alles hier schon besprochen haben, was natürlich auch alles passiert, geschehen. Und da eben zu sagen, hey, alleine kann ich das gar nicht schaffen. Das wisst ihr auch eigentlich alle. Wir wollen ja aber trotzdem alle, dass es Produkte gibt, die irgendwo da draußen was bewegen. Wer könnte mich unterstützen? Ich finde das eigentlich so legitim und trotzdem ist die Hemmung, glaube ich, immer noch gigantisch.
Das ist so.
Das zu tun.
Und vielleicht noch ein Punkt dazu. Also ich hatte immer auch schon in meinem Doktor gedacht, warum publiziert man nicht Dinge, die nicht funktioniert haben? Weil im Endeffekt fängt jeder wieder von vorne an und jeder macht es vielleicht wieder anders und dann werden so viele Dinge ausprobiert, die nicht funktionieren, bis man dann dahin kommt, dass man irgendwo hinkommt, das, was funktioniert. Aber es wäre doch viel praktischer, wenn man eine Hypothese hat, dann macht man ein Experiment und dann kommt halt eben nichts raus oder was ganz anderes. Und es würde ja eigentlich viel mehr bringen. Aber ja, das ist diese Fehlerkultur, die da irgendwie uns hemmt, es zu tun. Und ich kann es auch verstehen. Und ich glaube wirklich, dieses Feedback einholen, auch wenn es weh tut, und es tut auch manchmal weh, es ist auch einfach so. Und es wird dir auch jeder was anderes sagen. Also es gibt so viele Meinungen zu deinem Startup, was du gegründet hast. Und da muss man so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl dafür kriegen, okay, welche sind jetzt eigentlich die relevanten und wo macht es Sinn, nochmal drüber nachzudenken, nochmal sich zu challengen und zu schauen. Ich glaube, da ist auch der Austausch intern im Team, also mit meinem Co-Founder, extrem wichtig, dass man sich da echt gut versteht und dann auch solche Dinge mal durchdiskutieren kann, wenn eben irgendwelche anderen äußerlichen Einflüsse vielleicht kommen.
Ja, glaube ich. Also du meinst ja der Austausch, aber hast du so Mechanismen entwickelt, wo du einfach sagst, oh, wenn ich ein Feedback höre und es ist vielleicht auch noch von einer Person, wo ich große Stücke grundsätzlich aufs Feedback halte, aber ach, so ganz kann ich es nicht abschütteln und es ist auch nicht das Feedback, was ich mir erhofft habe. Wie gehst du damit um? Weil grundsätzlich ist es ja vielleicht eine Situation, wo wir aus deinem Ratschlag auch was für die Promotion oder für einen beruflichen Weg eben mitnehmen können.
Also am Anfang ist man immer enttäuscht, vielleicht sauer oder traurig. Das ist, glaube ich, auch ganz normal und das habe ich auch. Dann brauche ich sicherlich einfach mal ein bisschen Abstand, um kurz drüber nachzudenken, was denn dran ist. Also ich glaube, einfach sich ein bisschen reflektiert aus der Sicht des anderen hinzusetzen, um zu schauen, hey, macht das denn Sinn? Und dann kann man für sich immer noch entscheiden, ob das ein relevanter Punkt war oder eben auch nicht. Und ich glaube, wie ich dann eben meinte, dass man das dann nochmal mit anderen Personen, die vielleicht auch nicht so involviert sind, nochmal mit dem Partner, der Partnerin, wie auch immer, bespricht. Einfach übertreibe ich in der Situation schon mal Fragen, wenn du das, also wenn man das dann eben sich anschaut. Also ich glaube, da man kann sich immer gut in Dinge reinsteigern und da muss man so versuchen, ein bisschen diese Meta-Sicht zu kriegen. Und ich glaube, das ist eh auch so ein Skill, den man, glaube ich, als Founder extremst lernen muss. Also ich auch. Also am Anfang, wenn man aus so einem Tech-Bereich kommt und irgendwie sehr nischenspezifisch unterwegs ist, dass man einfach diese Meta-Sicht einfach hat oder lernt, um dann auf die Dinge nochmal von außen zu gucken. Selbst wenn man so drin ist, es fällt auch schwer, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, weil du ja eben auch meintest, also jeden Tag macht man im Prinzip was, was man noch nie in seinem Leben gemacht hat. Übertrieben gesagt natürlich nur, aber es ist schon so. Also plötzlich hat man mit Anwälten zu tun, vorher noch nie drüber nachgedacht. Also ja, deswegen bleibt es auch spannend.
Ich sage das immer für mich, also ich bin in Projekten selber so und ich weiß, dass das ganz viele super komisch finden, aber ich finde es immer, bevor ich persönlich angefasst bin, finde ich, steht das Produkt oder das Ergebnis eines Projekts für mich im Fokus. Das heißt, natürlich ist man mal persönlich angegriffen, vielleicht auch mal verschnupft und vielleicht gelingt mir selber auch nicht unbedingt die perfekte Kommunikation im Team und andere Leute sind verschnupft, aber solange man das Produkt oder das eigentliche Projekt und das Beste dafür nicht aus dem Blick verliert, finde ich, gelingt es einem auch immer, seine eigenen Emotionen gut zu reflektieren? Weil, also das stelle ich mir manchmal so die Frage, dann geht es jetzt darum, dass ich vielleicht in meinem Perfektionismus oder in meinem Stolz oder wie auch immer mich jetzt gerade irgendwie auf den Schlips getreten fühle? Oder ist es eigentlich für das Produkt, das Projekt eine sehr, sehr ratsame Erkenntnis, die ich nur lernen muss, besser anzunehmen? Ich glaube, das ist eine große menschliche Challenge. Ich glaube auch, dass man das ein Leben lang lernen muss, immer wieder zu machen an solchen Punkten. Ich glaube, dass das grundsätzlich für jetzt in diesem Fall für Unternehmen total hilfreich ist, das eben dann so zu betrachten und zu sagen, es geht hier aber nicht um Einzelpersonen, sondern es geht um ein Produkt, was am Ende ganz, ganz vielen Menschen helfen soll. Und was ist nun das Wichtigste und das Richtige für dieses Produkt?
Ja, was ja auch immer so ein bisschen beim Gründen mit reinspielt, ist, dass man als Founder irgendwann ersetzt werden kann. Und das muss man sich, glaube ich, klar machen. Und da geht es eben nicht darum, dass man sein eigenes Ego weit pusht. Und das ist sicherlich schwierig. Und manchmal hat man Tage, wo man das gerne würde und dann mal wieder Tage, wo man merkt, ah, vielleicht auch nicht. Aber so funktioniert das eben. Und wenn man nicht mehr für den Zweck irgendwie sinnvoll ist oder wenn das eben nicht mehr passt, dass es auch in die Richtung geht, dann ja, dann wird man vielleicht auch sagen, okay, ich glaube, ich gehöre hier gar nicht mehr hin. Oder die anderen sagen es. Und das, ja, das passiert eben auch. Und ich glaube, das sollte man immer auch bewusst haben.
Ah, das finde ich schon eine schwere Erkenntnis, weil grundsätzlich ist das so wie euer Baby. Also es beschäftigt euch jeden Tag. Zu gründen ist nicht, ich gehe morgens zu meinem Beruf, habe da meine Stunden und abends kann ich nach Hause gehen und habe Freizeit. Also ich mag auch den Spruch nicht, zu gründen ist selbst und ständig, weil ich glaube, das ist, hat ein bisschen was damit zu tun, wie man gesund irgendwie Arbeit mit Privatleben in Einklang bringt. Aber es stimmt ja schon, dass man als Person, die gegründet hat, als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer, wie auch immer, deutlich eingebundener ist, als es jetzt vielleicht in einem Anstellungsverhältnis, also in einem normalen Anstellungsverhältnis wäre. Und dann zu sagen, ich muss hier vielleicht Dinge loslassen, die mein Ursprung waren, das stelle ich mir ultra herausfordernd vor. Aber an der Stelle seid ihr ja sowieso überhaupt gar nicht. Das ist ja jetzt ein völlig fiktives Szenario, was wir einfach jetzt mal in den Raum gestellt haben, wie man eben mit Situationen umgeht, wenn Leute sagen, okay, ich sehe das aber nun mal ganz, ganz anders und was macht man daraus?
Ja, total. Ja. Ich hatte von Jeff Bezos einen Clip gesehen, ich bin kein Fan, aber er hatte was gesagt, für ihn ist es nicht Work-Life-Balance, sondern es ist irgendwie Work-Life-Harmony. Und das fand ich noch irgendwie ganz interessant, weil im Endeffekt, ja, es ist eben nichts, was nebeneinander läuft. Es ist schon was, was sich komplett miteinander vereint, also irgendwie das Work und Life. Aber dafür macht man eben auch was. Und das hatte ich ja auch, glaube ich, in der ersten Folge angesprochen. Ich wäre niemals nach Afrika geflogen, wahrscheinlich jetzt so schnell. Und hätte solche Settings gesehen und wirklich mit den Menschen vor Ort auch Kontakt gehabt, in dem Sinne, wie wir das jetzt eben hatten, wenn ich das nicht angenommen hätte. Und ich weiß, das gibt mir so viel zurück gleichzeitig. Deswegen, also es lohnt sich auf jeden Fall. Und ich glaube, man findet immer auch eine Lösung.
Doch, ich glaube, das ist an sich eine schöne Erkenntnis am fast Ende unserer zweiten Folge, aber auch am Ende dieses Jahres zu sagen, vielleicht kommen wir dann nochmal auf den Punkt Vernetzung, gerade wenn man eben sagt, vielleicht komme ich hier gerade nicht weiter und vielleicht habe ich gerade großen Respekt vor der eben morgen neuen Aufgabe, mit der ich mich noch nie beschäftigt habe, hilft es eben total, Leute zu fragen, bestehende Netzwerke, die auch schon funktionieren, zu kontaktieren. Das ist ja auch was, glaube ich, im Studium häufig dann ein Punkt ist, wo Leute erstmal das irgendwie erlernen müssen. Das haben wir hier auch ein paar Mal schon angesprochen. Also ich kann es immer nur von mir aus vergleichen. Ich habe das Gefühl, in den MINT-Studienfächern ist das nochmal deutlich mehr praktiziert, dass man schon im Bachelor, im Master mitfährt auf Konferenzen, auf Kongresse, sich irgendwie durch interdisziplinäre Forschungszusammenschlüsse da eben auch mal mit anderen Fachbereichen austauscht, dass man Plakatsessions hat und so weiter und so fort. Und trotzdem hat man natürlich immer, wenn man irgendwo anfängt, glaube ich, Respekt davor, wenn da Leute mit Erfahrung sind, sich einzubringen, sich zu zeigen, sich feedbacken zu lassen, aber vielleicht auch selber irgendwie vielleicht schon mal Feedback einzubringen. Und da ist es, glaube ich, ganz schön, hier dazu aufzurufen und zu motivieren, egal wo ihr steht, ob jetzt gegründet, mit Gründungsvorhaben in der Promotion oder am Start der Promotion, nutzt da auf jeden Fall die Möglichkeiten oder das, was du ja auch, Leonie, erzählt hast, so Coachings und Zusammentreffen, wo man genau das eben auch einfach mal üben kann, wo man vielleicht gar nicht so diesen Druck verspüren muss, dass dann alles schon klappt und alles perfekt ist, sondern dass man es eben einfach auch mal feedbacken lassen kann, ohne dass man dabei was aufs Spiel setzt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich weiß, bei vielen Startups ist es ja auch so, dass man wirklich, wenn man dann auf InvestorInnen-Suche geht, immer wieder pitcht und immer wieder eine Präsentation hat. Und das ist ja wirklich, du bist da und der Druck ist hoch, würde ich jetzt mal vermuten.
Ja.
Das ist natürlich schön, wenn man das vorher dreimal getestet hat, ohne zu wissen, wenn es heute nichts ist, dann ist es auch gleich keine Investition.
Ja, also ich meine natürlich enormer Druck immer. Man wird aber besser, auch es ist auch sehr tagesabhängig, kann ich auch sagen. Manchmal fühle ich mich richtig gut, dann läuft es auch gut. Wenn ich mich nicht so gut fühle vorher, dann läuft es meistens auch nicht so gut. Ja, ich finde es eigentlich ganz cool, wenn man sich eben mal raustraut. Und meistens ist es doch so, dass man sehr positives Feedback erstmal kriegt. Also natürlich gibt es auch immer Leute, die sagen, was ist das? Aber prinzipiell, gerade wenn man sich auch fachlich mit Leuten austauscht, es ist immer eigentlich positiv, meiner Meinung nach. Und Leute sind ermutigend und man lernt viele Menschen kennen, die dann auch einem aushelfen. Und gleichzeitig gibt man eben auch in dem Fall diese Motivation und dieses Gefühl, glaube ich, zurück, wo viele Leute auch Lust drauf haben. Und deswegen ist es auch so ein Geben und ein Nehmen. Also es ist nicht so, dass man nur jetzt was kriegt von den Leuten, eben Feedback, sondern die sind auch mit dabei und die haben ein Gefühl, dass sie mit dabei sind. Ich glaube, das zählt doch auch sehr für viele im Endeffekt und haben auch Lust, was zu bewegen im Endeffekt. Das ist genauso für die.
Jetzt sind wir am Ende unserer zweiten Folge und ich habe mir überlegt, wir haben das dieses Jahr so noch nicht gemacht, aber ich würde dich gerne fragen, ich glaube, weil für viele klingt es dann doch sehr aufregend, sehr anders, dass euer Produkt eben in Ländern in Afrika zur Anwendung kommt. Hast du irgendwie eine Anekdote, eine Geschichte, wo du sagst, das ist was aus meinen Reisen, das verbinde ich total mit unserem Produkt vor Ort. Das war irgendwie ein schönes Erlebnis. Du hast schon erzählt, es gab diesen einen springenden Punkt, wo du irgendwie gesagt hast, nach diesen 3 Wochen, ich wusste, hier muss was passieren. Es muss möglich sein, aus der Forschung heraus ein Produkt zu entwickeln. Aber gibt es irgendwie eine Geschichte, wo du sagst, die kommt mir sofort in den Kopf. Das war ein besonderes Erlebnis für mich.
Ich weiß gar nicht, ob es so ein Erlebnis war, aber ich glaube, es ist, also vielleicht in Johannesburg sind wir einmal an einem Tag morgens in einer Klinik gewesen, die eigentlich in dem wirklich gefährlichsten Bereich in Johannesburg liegt, Hillbrow, falls jemand kennt, wo wirklich wir eigentlich mit Eskorte der Ärztin, die eben vor Ort arbeitet, dann reingefahren sind, wo es hieß, okay, nicht an den Ampeln halten und so weiter und so fort, dass man eben wirklich vorsichtig sein muss. Und da haben wir uns so angeregt mit den Leuten unterhalten, wie sehr sie doch eigentlich Training gerne hätten und nicht die Möglichkeiten haben. Und 2 Stunden später sind wir in eine Privatklinik gefahren, die eigentlich so aussieht wie ein Krankenhaus hier vor Ort. Und irgendwie diese krassen Kontraste, die man in einem Land oder in einer Stadt ja dann schon eigentlich sieht und die einen irgendwie, ja, irgendwie zur Weißglut bringen, weil man denkt, das kann ja nicht sein. Wie ist das so? Und ich glaube, das gibt es überall auf der Welt. Und ich finde, das ist einfach, das war auf jeden Fall ein sehr beeindruckendes oder nachhaltiges Erlebnis für mich, zu sehen, dass es doch so krasse Unterschiede gibt und dementsprechend da was für zu machen. Und ich glaube trotzdem, dass beide Institutionen die Lösung gebrauchen können. Und das ist eigentlich das Schöne daran, dass man eben sieht, hey, unsere Lösung ist nicht nur für ein Setting, okay, sondern es funktioniert wirklich an vielen Settings. Und da was zu erschaffen, was ja viele Menschen dann im Endeffekt nutzen, das ist irgendwie cool. Und das war so ein dieser Tag in Johannesburg, wo ich wirklich dachte, ja, das ist erstaunlich.
Ja, glaube ich. Jetzt habe ich doch noch eine andere Frage. Und zwar klingt es ja die ganze Zeit schon mit, vielleicht unterstelle ich auch was. Also natürlich, ihr habt gegründet und natürlich hinter jedem Unternehmen steht irgendwo auch ein wirtschaftliches Interesse. Aber egal, ob es jetzt das physische Beatmungsgerät war oder jetzt die App, das Training. es geht ja schon darum, Menschen etwas zur Verfügung zu stellen, die es so jetzt gerade zu den jetzigen Bedingungen sich entweder vielleicht nicht leisten können oder es einfach gar nicht strukturell so zur Verfügung gestellt wird. Und ich habe mich gefragt, ja, wie geht ihr damit um? Also ihr müsst ja irgendwo natürlich irgendwo dann auch Preise eruieren, was soll dafür gezahlt werden? Macht ihr da auch Unterschiede? Sagt ihr, okay, genau wie jetzt in diesem Beispiel, eine Privatklinik, die muss einfach dann irgendwo auch was anderes zahlen. Die haben andere finanzielle Mittel, das wissen wir, das ist transparent. Wir haben uns da das und das und das überlegt, weil es ja schon auch im Fokus eben immer noch steht, trotz des Produkts, ihr wollt genau da helfen, wo die Möglichkeiten einfach und die Strukturen gerade noch gar nicht da sind.
Total. Also ich glaube, was wir vor allem in Afrika in den Settings machen, wo es eben nicht so kaufkraftstark ist, ist uns mit NGOs zu partnern. Das heißt, das sind wirklich NGOs, die vor Ort in den Kliniken sind, die auch teilweise wirklich Netzwerke von wirklich vielen Kliniken haben und gleichzeitig ja auch da kontinuierlich Training anbieten wollen. Und das ist dann der Eingang, wie man eben in die Settings kommt, wo jetzt vielleicht die Kaufkraft eben nicht so hoch ist. Das haben wir in Kenia, das haben wir in Sambia. Und ich glaube, da muss man ein bisschen flexibel sein, was sowas angeht. Aber klar wird es sicherlich unterschiedliche Preisstrukturen für High-Income-Countries versus Low-Income-Countries geben. Und da muss man sicherlich den Weg finden, um da möglichst viele Menschen mit erreichen zu können.
Ja, vielen Dank. Ich bin richtig gespannt. Müssen wir mal gucken, ob das nicht vielleicht Ende des Jahres mal möglich ist, dass wir so ein paar Startups aus dem jetzigen Jahr mal wieder einladen, um zu gucken, was passiert. Man muss ja wirklich sagen, am Anfang des Jahres haben wir es gesagt, so ein Startup, das ist so, wenn es die ersten 2, 3 Jahre geschafft hat, dann kann man wirklich sagen, es ist aus der Startup-Phase heraus. Natürlich heißt das überhaupt nicht, dass das dann Stabilität mit sich bringt, aber zumindest sind es so diese Jahre, wo sich, glaube ich, herausstellt, hat das Produktpotenzial, dass ein Unternehmen eben überhaupt so lange existiert. Oder eben nicht. Und von daher kann in so einem Jahr unglaublich viel passieren.
Ja.
Und das finde ich persönlich immer spannend. Also alle ZuhörerInnen, der Aufruf an euch, beobachtet das gerne. Ich bin mir sicher, dass ihr das immer gut auf eurer Website auch so mitgebt und dass man das dann sehr gut eben mit begleiten kann, was da passiert, was für Schritte ihr geht. Und ich werde es auch tun.
Sehr cool.
Ansonsten, ja, bleibt mir jetzt eigentlich nur allen anderen zu sagen, dass ich euch einen schönen Jahresabschluss wünsche. Im nächsten Jahr haben wir uns überlegt, dass wir unseren Fokus wieder einen Tick verjüngen, dass wir also schauen, dass wir vor allen Dingen euch StudentInnen, aber vielleicht auch schon interessierte SchülerInnen in der Oberstufe und auch Leute in der Promotion erreichen, dass wir euch quasi zeigen, was ist eigentlich so los im Studium, was kann man machen, worauf muss man vielleicht auch achten, was gibt es aber auch für Möglichkeiten beruflich. Dieses Jahr haben wir Ausgründungen kennengelernt. Wir kennen natürlich aus den letzten 2 Jahren die klassische Forschungskarriere nach der Promotion zu habilitieren, aber es gibt natürlich auch noch andere Wege, wie sieht überhaupt eine Forschungskarriere aus. Wir wollen auch tatsächlich mit ein paar Klischees und Stereotypen vielleicht mal aufräumen und gucken uns eben ganz speziell mal an, ist es denn wirklich so, dass in den Studiengängen dann vielleicht 10 junge Herren und nur eine Dame sitzen? Und selbst wenn das so ist, warum ist das eigentlich so? Und was gibt es da eigentlich für Möglichkeiten und coole Initiativen? Also nächstes Jahr geht es tatsächlich einen Schritt, man könnte sagen, zurück wieder zu dem, wo wir hergekommen sind. Und dann aber ein bisschen mehr rein in die Ausbildung selbst. Oh, und jetzt bin ich ein bisschen wehleidig. Ich fand dieses Jahr ganz, ganz toll mit den ganzen Ausgründungen. Ich wünsche auf jeden Fall all unseren ExpertInnen aus diesem Jahr ganz, ganz viel Glück, ganz viel Erfolg und dass diese Vorhaben auch so funktionieren, dass man natürlich irgendwo auf diesem sehr herausfordernden Weg auch mal ja, links und rechts abbiegen muss. Und trotzdem bin ich gespannt, wenn ich irgendwann eure medizinischen Produkte vielleicht selber kaufe, selber anwende, selber ausprobiere, wie auch immer. Das ist natürlich das, was ich am Ende irgendwo allen wünsche. Zumindest da, wo es sich anbietet für mich. folgt gerne den Social-Media-Kanälen auch vom VDE, damit ihr up-to-date bleibt. Wenn ihr Fragen habt, gilt auch hier wie immer. Ihr könnt natürlich sowohl Leonie Korn kontaktieren über die Kontaktdaten, die ihr in den Shownotes findet. Ihr könnt aber auch VDE und DGBMT kontaktieren. Und falls ihr einfach Anregungen habt oder sagt, oh, jetzt Anfang des Jahres, wir haben Wünsche, das würden wir gerne auch mal besprochen haben, dann könnt ihr euch damit auch sehr, sehr gerne melden. Und an dich, Leonie, ich wünsche dir eine, ja, wahrscheinlich hast du jetzt schon deine Reise, jetzt wo es veröffentlicht ist. Bist du über Weihnachten weg oder kommst du zu Weihnachten wieder?
Zu Weihnachten bin ich in Deutschland und habe hoffentlich mal ein paar Tage Ruhe. Da ist immer keine E-Mails, das ist schon ganz gut.
Sehr gut, dann drücke ich dir dafür auf jeden Fall die Daumen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kenne das jetzt dann doch von einigen GründerInnen, dass sie so die Krankheit mit sich bringen, dass sie es trotzdem regelmäßig checken, ob irgendwas passiert. Aber vielleicht gelingt es dir ja, es einfach nicht zu tun.
Das Gute ist ja, dass man auch remote mal ein bisschen gucken kann, aber ja, das passt schon.
Sehr gut. Nein, ich wünsche euch auf jeden Fall ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue Jahr und freue mich auf das kommende Jahr. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.